Christus noch nicht dein Herr ist, dass du ihn in dein Leben aufnimmst, weil er verspricht dir wahres Leben, auch Leben nach dem Tod. Wohlgemerkt Leben, kein Existieren oder kein Dahinvegetieren, sondern Leben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du den Herrn Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, für dich ganz besonders soll heute diese Predigt sein, Mut zu bekommen zur Nachfolge, Mut zu bekommen zur Hingabe, ermutigt zu sein, auf deinen Herrn zu blicken. Wir hatten vor 3 Wochen eine Predigt, da ging es um den Richterstuhl Christi, vor 2 Wochen eine Predigt, da ging es um Hingabe. Und vielleicht ging es dir so, dass du dir gedacht hast, was wird da kommen? Oder, ach Herr, mit mir ist sowieso nichts raus. Mit mir ist es nichts Richtiges, dass du mit mir was anfangen könntest. Vielleicht ging es dir so. Und ich möchte dir Mut machen, nicht dabei stehen zu bleiben, sondern dein Haupt zu erheben und aufzuschauen zu diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Zu diesem deinen Herrn, der die Kraft gehabt hat, dich aus dem Tod zum Leben zu erwecken, dass du ewiges Leben bekommst und dass du an seiner Seite stehen kannst und dass du mit Sicherheit wissen darfst, wenn ich von dieser Erde gehe, dann werde ich bei ihm daheim sein, weil er dich trägt. Nicht wegen deiner Werke, nicht wegen deiner Freundlichkeit, nicht wegen deinem Wissen, sondern wegen seinem Werk auf Golgatha. Ich möchte dir Mut machen, deine Augen auf ihn zu richten, weil er unser Trost ist. Er ist unser Trost über den Tod hinaus. Er ist unser Trost für jeden der Lieben, die wir hier gehabt haben, die schon heimgegangen sind, dass wir wissen, sie sind beim Herrn. Und wir werden sie wiedersehen, weil Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jeder, der an mich glaubt, der wird leben. Glaubst du das? Ich weiß, dass viele von euch glauben. Hab den Mut, auf deinen Herrn zu schauen. Hab den Mut, wie Paulus gesagt hat, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich strecke mich aus nach Christus. Vielleicht sind viele Dinge falsch gelaufen in deinem Leben. Vielleicht geht es dir in der Nachfolge so wie mir, wo du denkst, ach, hätte ich doch damals so oder so gehandelt. Ach, hätte ich doch und so weiter. Jawohl, Ben. Hätte ich das doch so und so gemacht. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Steh auf und mach weiter. Mit dem Herrn Jesus im Blick. Und jetzt schlagen wir gemeinsam auf Jesaja Kapitel 40. Ich möchte eigentlich nur über 3 Verse mit euch reden. Aber ich möchte deswegen mit euch über diese Verse reden, weil sie mir selber viel Mut und geben haben. Und weil ich gemerkt habe, dass Gottes Wort wahr ist, wahrhaftig ist und dass er zu seinem Wort steht und das, was er sagt, das tut er. Jesaja 40, die Verse 28 bis 31 wollen wir mal lesen. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Heute habe ich Heimvorteil, ich habe eine Schlagbohrmaschine hinter mir. Hört ihr es? Ist wie auf der Baustelle. Jesaja 40 fängt an mit einem Zuspruch und mit einer Aufforderung für das Volk Israel. Da heißt es, Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das Volk Israel braucht Trost und es brauchte schon Trost vor dem Holocaust und braucht jetzt Trost und Gott ermutigt, sie zu trösten. Aber auch wir brauchen Trost, weil auch wir sein Volk sind. Im 2. Korintherbrief lesen wir, dass Gott der Gott allen Trostes ist. Und auch da möchte ich euch Mut machen, diesen 2. Korintherbrief durchzulesen. Wir haben jetzt in der Bibelstunde nehmen wir den 1. Korintherbrief durch. Im 1. Petrus heißt es, ihr aber seid ein Volk des Eigentums. So sind auch wir das Volk Gottes und auch wir brauchen immer wieder Ermutigung. Wir brauchen auch Ermahnung, wir brauchen Zurechtweisung, aber wir brauchen auch Trost. Wir brauchen Trost, wenn wir mutlos werden. Wir brauchen Trost, wenn wir nicht wissen, wie soll es denn weitergehen? Wie soll ich das nächste Jahr die Miete bezahlen? Wie soll ich mit meinem Nachbarn umgehen? Wie soll ich mit dem umgehen, der ständig mir gegenüber feindlich gesonnen ist? Wie soll man damit umgehen? Wir brauchen Ermutigung und Trost. Hiob braucht die Ermutigung, weil selbst seine besten Freunde, die eigentlich zum Trösten kommen sind, ihm Vorwürfe gemacht haben. Du musst ein Sünder sein. Es muss Sünde in deinem Leben sein. Deshalb ist dieses alles geschehen. Und dann lesen wir einen Vers, der so bewegend ist. Hiob 16, Vers 20. Mit Tränen in den Augen blicke ich auf zu Gott. Hiob suchte Trost. Ich weiß nicht, ob es viele Menschen gibt, die so ein Leid wie Hiob ertragen haben. Mit Tränen blickte er auf zu Gott. Warum? Weil er Trost suchte. Und so kommen auch wir in Situationen, wo die Tränen überfließen und wir Trost suchen. Einen echten Trost, nicht nur ein Windhauch, wird schon wieder. Herr, komm, der andere hat es auch gehabt. Kopf hoch. Sondern einen echten Trost, der dir hilft. Einen lebendigen Gott und nicht einen Götzen. Einen lebendigen Gott und nicht einen vollen Geldbeutel, der dir zum Götzen werden kann. Einen lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Weißt du es denn nicht? Weißt du es denn nicht, mit welchem Gott du es zu tun hast? So fängt hier der Vers 28 an. Weißt du es denn nicht? Ja, du weißt es. Und du hast es schon oft gelesen vielleicht und du hast schon oft gehört, aber dieses weißt du es denn nicht, fordert dich auf, still zu sein, inne zu werden und nachzudenken, wer und wie ist mein Gott, auf den ich hoffe und auf den ich vertraue. Ihr jungen Leute, ihr habt so eine schwierige Zeit vor euch. Mit all dem, was auf uns zukommt, der Marc hat es kurz angesprochen. Es kommen so schwierige Dinge auf euch zu, wo ihr sehen werdet, wir finden keine Orientierung mehr. Das Wort Gottes gibt dir Orientierung. In aller Schlichtheit, Klarheit und Geradheit. Vielleicht fragst du dich, was bin ich, Mann oder Frau oder sonst was? Das Wort Gottes gibt dir Klarheit, einen festen Halt, eine Sicherheit. Gott schuf den Mann und er schuf die Frau, ganz schlicht. Weißt du es denn nicht? Schau auf deinen Gott und such einen Ort der Stille, wo du nachdenken kannst über ihn, wo du dir Gedanken machen kannst, wo du mit ihm reden kannst. Gerade in solchen Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt, möchte ich dir Mut machen. so wie das Wort Gottes hier auch redet. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Ja, du hast es schon oft gehört. Komm wieder zur Stille zurück und denk über die Dinge nach, auf die es wirklich ankommt. Auf die es wirklich ankommt. Die Dinge, die du hier siehst, sind zeitlich und du sollst sie mit Sorgfalt erledigen, alles, worin du steckst. Aber vieles wird verbrennen, vieles wirst du danach nicht mehr sehen. Die Dinge, auf die es wirklich ankommt, sind die ewigen Dinge, die von Gott gewogen werden, wie wir es letztens auch gehört haben, wo es um Hingabe ging. Lass dir Mut machen. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat. Der ewige Gott. In Vers 9, wir bleiben in diesem Kapitel, heißt es: Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage zu den Städten Judas: Seht, da ist euer Gott. Den Blick auf deinen Gott zu richten, der ewig ist. Gott ist ewig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit ist er derselbe. Er handelt unterschiedlich, aber er ist derselbe. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seht, da ist euer Gott. Zuvor kommt ein Abschnitt, wo es um Johannes den Täufer geht, wo er diese Stimme in der Wüste ist, die ruft, ebnet die Bahne des Bahn und die Wege des Herrn. Und dann kommt der Herr Jesus. Seht, da ist euer Gott. Im Titusbrief wird so schön beschrieben, Titus Kapitel 3, Vers 4. Die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes ist erschienen. Die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes. Seht, da ist euer Gott. Und wenn du Jesus Christus anblickst, dann siehst du das Angesicht des Vaters. Die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes ist erschienen. Satan hat keinerlei Freundlichkeit und Menschenliebe. Er wäre sehr schnell und absolut sofort darauf bedacht, dich zu töten und deine Kinder. Er hat kein Interesse daran, dass du lebst. Und er hat kein Interesse daran, dass du Frieden findest bei dem lebendigen Gott. Und schon gar nicht hat er Interesse daran, dass deine Seele Frieden findet und du heim zum Vater gehen kannst. Aber der lebendige Gott ist voller Menschenliebe. Seht, da ist euer Gott. Und so macht Satan viele Irrwege. Er ist der Diabolos, der Durcheinanderbringen. Er ist der, der das Gute zum Bösen erklärt und das Böse zum Guten. Ihr jungen Leute, der das Gute zum Bösen erklärt und das Böse zum Guten. Das werdet ihr sehen. Dinge, die vor vielen Jahren noch als normal erschienen, stehen wir heute hier und sehen ein Durcheinander. Und du denkst dir, Mensch, wenn die Leute doch mal zu der Bauer in der Stallgau täteten, dann täteten sie wissen, das ist eine Molle, das ist eine Kur. Gell? Und da gibt's Milch und beim einen brauchst du das Geil probieren. Ganz einfach. Aber er ist der Diabolos, der Durcheinanderbringen. Der Durcheinanderbringer, dass die Leute nicht mehr wissen, ja, wo ist jetzt hinten vorne? Ja, oh, ja, das könnte ja richtig sein. Das ist das neue Grad. Nee, ist das jetzt Grad? Das ist Grad. Der Durcheinanderbringer. Die Orientierung ist das Wort Gottes für dich. Und das ist wahr. Der Herr, heißt es hier, der Herr in Vers 28. Der ewige Gott, der Herr. Hier sehen wir auch können wir im gleichen Kapitel die Verse 22 und 24 lesen, wo wir sehen, er ist Herr. Er ist es, der über den Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in die Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Er ist Herr. Im Buch Hiob finden wir zum Schluss die Person Elihu. Der Name bedeutet, er ist Herr. Und so redet er auch. Er ist sauer darüber, dass Hiob sich für gerechter als Gott erklärt und dass die Freunde von Hiob ihn anklagen, ohne dass sie einen wirklichen Grund haben. Und sie hören nicht auf damit. Und dann sagt er ist Herr. Er wird richten. Er ist Herr. Er hat alles in der Hand. Und im Philipperbrief, glaube ich, ist es, da heißt es, damit jeder Name erkenne, dass Jesus Christus Herr ist. Ihr könnt es mir berichtigen, das war jetzt frei aus dem Kopf, ob es ein Philipperbrief ist, weiß ich jetzt nicht. Genau. Der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, Vers 12, da heißt es, wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemossen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Hat jemand von euch schon mal versucht, einen Berg zu wiegen? Wie viel wiegt wohl der Gründen? Ich habe das mal recherchiert und habe mir gedacht, bin ja gespannt, was rauskommt. Bin dann auf der Seite für Jungscha-Kinder gekommen oder so war das. Auf jeden Fall, es waren Viertklässler. Und die hatten super Ideen, wirklich. Und dann haben sie gesagt, ja okay, du musst das Volumen ausmessen. Super, super Gedanke. Oh, okay, wie machen wir das? Das ist ja so zackig, das Ganze. Ja, okay, das können wir so und so machen. Und dann hat einer gesagt, ja, aber es sind ja nicht alle Steine gleich schwer. Ha, stimmt. Und so haben wir Probleme und wir merken, wir wissen es theoretisch, aber kannst du das Gewicht der Berge messen? Kannst du die Summe des Meeres in der hohlen Hand fassen? Seht, da ist euer Gott. Er kann es wohl und er weiß, was jeder Berg wiegt und er weiß die Zusammensetzung und er weiß auch ganz genau, wo in diesem Berg ein Klumpen Gold steckt. Oder ein Diamant. Hey, das wollen wir wissen. Da darf man schnell butteln und schaufeln, dass wir das kriegen. Gott weiß drum, weil er der Schöpfer der Dinge ist. Jesaja 6, Vers 3 heißt es, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, der die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit, von der Schönheit Gottes, von der Schöpfung. Heute Nachmittag, wenn ihr rausgeht, oder wenn ihr im Rasen liegt, oder wenn du bloß eine Zimmerpflanze daheim hast, oder eine Gurke aus dem Glas holst, den Wasserhahn aufdrehst, oder vielleicht nur in den Spiegel schaust, schau mal deine Augen an, mit was für einer Herrlichkeit und Schönheit Gott sie geschaffen hat. Schau dir die Pflanze an, die in deinem Garten wächst, und erkennst du die Ordnung und die Schönheit darin und was für eine Liebe dahinter steckt, dass vielleicht auch noch um das weiße Blatt ein kleiner rosa Kranz ist. Vielleicht hat der ein oder andere Hasen oder Meerschweinchen daheim. Guck mal, wie lustig die ausschauen. Die Meerschweinchen quietschen und sind flott und schnell. Und dann gibt's den großen Löwen, der das fängt, wo wir Furcht haben. Gott hat auch Tiere gemacht, die uns das Fürchten lehren, weil Gott ein mächtiger König ist, der sehr zu fürchten ist. Im Buch Hiob lesen wir von dem Leviathan, der nur geschaffen wurde, dass die Furcht vor ihm her rennt. der so furchterregend war, dass die Könige der Erde zusammenzuckten, wenn er sich erhoben hat. Und Gott sagt, bin ich nicht ein mächtigerer König? Bin ich nicht mehr zu fürchten? Schaut euch Bilder an von Dinosaurier. Ich sehe gerade die jungen Leute hier. Schaut euch die Schöpfung an. Und wenn es Nacht und dunkel wird, dann leg dich auf eine Liege und schau das Heer der Himmel an. Die Sterne, wie einer nach dem anderen hervorkommt. Wie die Milchstraße, Achtung, Zeltlagerleute, wenn ihr, das ist jetzt hinter mir, sind ja unter uns, wenn ihr vom Klowagen zurückläuft, wenn es dunkel ist, dann seht ihr die Milchstraße über euch. Und wenn du mutlos bist, dann heb dein Haupt auf und schau dir diese Sterne an. Und sei dir gewiss, seht, da ist euer Gott. Er ist es, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er ist es, der in all seiner Liebe und Allmacht und seiner Genialität Stern für Stern an seinen Ort gestellt hat. Und er hat ihn nicht nur hingestellt, er kennt auch jeden einzelnen Namen von jedem Stern, den du siehst. Und auch von denen, die du nicht siehst. Super, Ben. Danke. Es sind alles Dinge, die euch vor Augen sind. Es ist nichts Verborgenes. Es sind Dinge, die du jeden Tag siehst, die du schmeckst, die du essen kannst. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Lass dir Mut machen. Wem gehörst du? Du gehörst ihm. Lass dir Mut machen. Er liebt dich. Er wird nicht müde und nicht matt. Vers 15 und 17 bis 17. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in der Waagschale sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brandopfer, zum Brennholz, und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Die ganze Kraft der Nationen und der Völker wird ermüden und ermatten. Aber Gott selber wird nicht müde und er wird nicht matt. Elia musste rufen, als sie den Baal anriefen, einen halben Tag lang, ja, wo ist euer Gott? Wo ist Baal? Ah, vielleicht ist er austreten. Ja, könnte sein. Oder er ist müde, muss lauter rufen, der schläft bestimmt noch. Der Gott Israels schläft nicht und schlummert nicht. Und er wird nicht müde und er wird nicht matt. Es ist dein Gott. Vielleicht fällt es dir schwer, dich zu Jesus Christus zu stellen, weil er von der Welt verachtet ist. Das Kreuz ist eine Torheit für die Griechen und ein Ärgernis für die Juden. Uns aber ist es Gottes Kraft. Seht, da ist euer Gott, der sich erniedrigt hat, der sich ans Kreuz schlagen hat lassen, um deinetwillen und um deiner Schuld willen, um zu bezahlen, um dich frei zu kaufen, um dich heimzuholen zu sich. Seht, da ist euer Gott. Will dir Mut machen, auf ihn zu blicken. Das nagt, gell? Das Bohren. Sein Verstand ist unerschöpflich. Verse 13 bis 14. Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass der ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts weise, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Wer hat es gemacht? Niemand. Er selber ist die Weisheit und er selber braucht keinen Ratgeber. Euch fällt bestimmt gleich Psalm 139 ein. Wie kostbar sind mir deine Gedanken? So wunderbar sind sie, zu zahlreich. Er hat diese Gedanken, mit dem Gedanken hat er dich geschaffen. Mit dem Gedanken hat er einen, ja, wie sagt man, einen Gencode entwickelt, einen Bauplan für dich, damit du genau so gebaut wirst. So wie die zwei kleinen Süßen hier vorne. Schön, dass ihr da seid. Sein Verstand ist unerschöpflich. Jetzt kommt die Frage in Vers 18. Und die ist wichtig. Wem wollt ihr denn Gott vergleichen oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Was für ein Vergleich möchtest du hernehmen, um den lebendigen Gott zu vergleichen? Es gibt keinen. Und jeder Vergleich wird in die Irre führen. Daher war es, wollte Gott von Anfang an nicht, dass der Mensch sich Bildnisse schafft. Ein goldenes Kalb könnte es sein, oder? Seht, Israel, das ist euer Gott. Was ist passiert? Sie gingen alle in die Irre. Viel Not und Leid. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Wir holen uns ein gutes Holz, da schnitzen wir ein schönes Gesicht hin, und dass das Ganze ein bisschen edelwild wird, nehmen wir Blattgold, verkleiden das, wir hämmern nur ein paar kleine Nieten hin, schauen, dass die Fläche, wo er draufsteht, ein Holz ist, das sich nicht gleich wirft, also dass es rund wird, weil sonst wackelt's. Okay. Und vor dem Holzklotz wirfst du dich nieder? Ah. Das hat mit meinem Gott nichts zu tun. Und ich hoffe, dass du, wenn du dich an solche Dinge hältst, deinen Blick zu dem lebendigen Gott aufhebst. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Vers 25 und 26. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt. Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Lass dir Mut machen, den Blick nach oben zu wenden. Vers 29. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Er gibt. Gott ist ein gebender Gott, von dessen Güte wir Tag für Tag leben. Und er lässt es auch regnen über Gut und Böse. Selbst über die, die versuchen, sein Angesicht von der Erde wegzufegen, er gibt ihnen zu essen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Er gibt. Und wenn wir wissen, dass er gibt, dann können wir auch ihn bitten. Philipper 4, Vers 6 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Bittet mit Danksagung, weil er gibt. Und er gibt dem Müden Kraft. Ach, wie oft warst du vielleicht schon müde oder denkst, ach, ihm mag jetzt heute einfach nicht mehr. Und wie oft hast du schon erlebt, wenn du sagst, Herr, bitte gib mir Kraft, weil ich den Dienst machen möchte, weil ich dies und jenes machen möchte. Herr, dass sie aus dem Bett kommen, dass es mir heute nicht so wehtut, dass sie in Gemeinde kommen kann, dass es klappt, mit den Kindern hier zu sein. Ich finde es super, ihr Familien, wie ihr da seid, weil ich selber weiß, wie schwierig das manchmal ist. er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Wer bin ich, Herr? Ich bin zu jung, hat, glaub, Jeremia gesagt. Du bist nicht zu jung. Gideon hat sich versteckt. Du tapferer Held, sagt er, geh hin in dieser deiner Kraft, weil ich werde mit dir sein. Er gibt den Unvermögenden Stärke genug dem Unvermögenden. Hier kommt ein schöner Einschub. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Als du jung warst, da hast du nur so manches verrissen. Ich werde jetzt auch langsam älter und ich merke, es ist doch besser, wenn der Lehrling jetzt als Dach aufgeht und nicht ich. Gell? Vielleicht kennst du solche Situationen. So ähnlich zumindest. Ach, komm, bück du dich doch gerade unter den Tisch, nein, da hinten liegt das jetzt, bis ich dann runterkomme. Ich brauche mindestens doppelt so lang, bis ich wieder raufkomme. Vielleicht kennst du das. Und die Jungen, ihr seid noch voll fit. Klar, zack, und nein, und raus. Und in 30 Jahren ist vielleicht anders. Okay. Und eine Besonderheit ist, das allererste Mal, wo Trost vorkommt in der Bibel, also nach meinem Wissen, was ich jetzt recherchiert habe, ihr könnt es mich gerne hier korrigieren, ist 1. Mose Kapitel 5, die Verse 28 bis 29. Da lesen wir von Lamech. Lamech, der Name, bedeutet kräftiger Jüngling, Krieger, Überwinder. Und denkt man, wow, was für ein Kerl. Dessen Sohn ist Noah. Noah bedeutet Ruhe, Trost. Braucht jetzt ein Lamech Ruhe und Trost? Ja. Auch du brauchst Ruhe und Trost. Und den wahren Trost wirst du bei deinem Gott finden, bei Jesus Christus. Seht, da ist euer Gott. Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Meine Frage in die Runde. Was trägt denn den Adler? Thermik, okay. Wer hat noch was? Der Wind, ja, genau. Also die Luft. Was hat der Adler noch, dass er fliegen kann? Sehr gut. Die Schwingen und die Flügeln. Aber tragen tut ihn die Luft. Jetzt habe ich mir gedacht, ja Mensch, wie fliegt denn so ein Adler? Er wird getragen von der Luft und die Flügeln des Adlers, ist der Glaube, das Vertrauen. Und zwar, Hebräer 11, Vers 1, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Nicht dein Glaube ist es, was stark ist, sondern du brauchst einen Glauben an einen starken Gott, wenn ich die Flügel ausbreite, dass er mich trägt. Der Glaube an einen starken Gott sind die Flügel. Und die Luft, die alles trägt, auch die dicken Flugzeuge, wäre die Luft weg, wäre das Flugzeug am Boden. Der Geist Gottes. Der Wind weht, wo er will, sagt der Herr Jesus zu Johannes. Und du hörst sein Sausen, aber du siehst weder, wo er herkommt, noch wo er hingeht. So ist jeder, der aus Gott geboren ist. Gott ist es, der trägt, und der Glaube, das Vertrauen auf ihn, das Harren auf ihn, sind diese Flügel, dass der Adler kreist. Das ist ein Bild von mir, gell? Also ihr könnt es in Klammern setzen. Ich habe es für mich so erklärt. Dass sie laufen und nicht matt werden, heißt es hier. Wann läufst du? Du läufst in deiner Arbeit, du läufst in deinem Dienst, du bist in Bewegung und du wirst immer wieder matt. Ach Herr, dass ich doch mehr Kraft hätte, dass ich doch mehr Wissen hätte, dass ich doch mehr Stärke hätte, um den Dienst zu tun. 2. Korinther 4, Vers 7 heißt es, wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei, nicht von dir. Das Übermaß der Kraft sei von Gott. Oh, ich merke, wie ich immer schwächer wäre. Ja, stimmt. 2. Korinther 4, Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, und das sehen wir an uns selber, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Dass sie laufen und nicht matt werden. Auch zu wissen, dass die Dinge so sind. Wir werden älter, wir werden schwächer. Uns fehlt die Kraft, sie kommt von Gott. Äußerlich geht die Kraft zu Ende. Innerlich werden wir Tag für Tag erneuert, so sagt es das Wort Gottes. Dass sie wandeln und nicht müde werden, dein Leben mit deinem Herrn. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Wandeln und nicht müde werden. Ich fand es so schön, dieses Beispiel, was der Marc vorhin vorgelesen hat, was hier war, das Brot aufs Wasser zu geben. Also du tust was Gutes, es kommt zurück. Nicht müde zu werden, in dem den Nächsten zu lieben, zu vergeben, ihn zu sehen. Und wie soll man wandeln? Weise. Da heißt es, wer ist weise unter und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Die Weisheit von oben. Jakobusbrief ist sehr wichtig auch nachzulesen. Es gibt auch eine weltliche Weisheit, die ins Verderben führt und die im Kontrast steht zu Gottes Weisheit. Aber vielleicht geht es dir so, wie es hier in Vers 27 steht. Das war alles schön, aber mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Fühlst du dich vielleicht manchmal so? So wird es hier geschrieben, Vers 27. Was sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, und mein Recht entgeht meinem Gott. Und hier, in dieser Situation, möchte ich dir wieder Mut machen, dein Haupt zu erheben. Weil es hier heißt, weißt du es denn nicht? Weißt du es denn nicht? Ja doch, du weißt es. Aber wir brauchen manchmal den Blick aus dem Loch raus nach oben wieder. Lesen wir zum Schluss, schlagen wir gemeinsam auf Markus Kapitel 4. Die Verse 38 bis 40. Überschrieben ist der Abschnitt, Jesus stillt den Sturm. Ich lese von Vers 38. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Wem gehörst du?